Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Steigen wir ein in den Vormittag mit Kontext zum Thema das Verhältnis von Schmerz und Aggression. Der schwedische Schriftsteller Henning Mankell hat angesichts des Attentats in Norwegen gesagt, niemand kommt böse zur Welt. Der Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer zeigt in seinem Buch Schmerzgrenze, dass das Böse tatsächlich nicht in der Biologie des Menschen zu suchen ist. Ausgrenzung, Demütigung und Ressourcenknappheit sind die Gründe für zwischenmenschliche Gewalt, wie nun auch die Neurobiologie inzwischen überzeugend belegt. Mit dem Medizinprofessor spricht Angelika Schett.
Joachim Bauer, warum macht es für unser Leben einen entscheidenden Unterschied, ob und wie wir die menschliche Aggression verstehen?
Aggressionstheorien sind sehr, sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir als Menschen mit dem Phänomen der Aggression umgehen. Zum Beispiel hat die Theorie des Aggressionstriebes, also die sagt, dass Menschen ohne Grund einfach mal ab und zu das Bedürfnis haben, anderen Böses anzutun. Diese Theorie, die ja bis heute sogar noch zum Teil vertreten wird, die hatte in der Geschichte unter anderem zur Folge, dass sie als biologische Legitimation für bestimmte politische auch Systeme angesehen wurde.
Also nehmen wir zum Beispiel Rassentheorien während des Nationalsozialismus oder dass es Menschen gibt mit guten oder weniger guten Genen. Und
nicht das geht große es ja. Der große Charles Darwin, dem wir ja die Evolutionstheorie verdanken, hat ja unter anderem dann auch die Theorie vertreten, dass die Selektion, also die Auslese von Lebewesen, Vernichtung von Lebewesen durch andere eine besondere Rolle spiele, und diese Selektionstheorie wurde dann nach Darwins Tod missbraucht, dass man sagte, gut, die alte christlich-jüdische humanistische Tradition, dass alle Menschen gleich sind, dass die Starken den Schwachen helfen müssen, diese Dinge wurden als Gefühlsduselei denunziert, und stattdessen hat man, wie man damals meinte, eine neue biologisch begründete Moral vertreten, dass man nämlich der Selektion nicht in die Arme fallen dürfe, also dass die Starken in einer Gesellschaft nicht durch Fürsorge für die Schwachen zu sehr belastet werden dürften. Und das ist auch ein Beispiel, wie eine Theorie, nämlich in diesem Fall eine biologistisch-rassistische Theorie als Folge der Darwin-Rezeption in Europa, wie eine solche Theorie dann tatsächlich auch Folgen hat, nämlich eben rassistisches Denken nach sich zog bis hin zu den fürchterlichen Verbrechen der Nazi-Ära.
Charles Darwin, oft falsch verstanden, hat ja etwas gesagt, was eigentlich Ihrer Grundthese im Buch sehr entgegenkommt. Er hat nämlich gesagt,
der Mensch findet, übereinstimmend mit dem Schiedsspruch aller Weisen, dass die höchste Befriedigung sich einstellt, wenn man ganz bestimmten Instinkten folgt, nämlich den sozialen Instinkten. Wenn er zum Besten anderer handelt, wird er die Anerkennung seiner Mitmenschen erfahren und die Liebe derer gewinnen, mit denen er zusammenlebt. Und dieser Gewinn ist ohne Zweifel die höchste Freude der Erde.
Und soweit Charles Darwin, der ja auch im Einklang mit den modernen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen steht.
Das ist eine besonders schöne und auch ein Stück weit ironische Wiederkehr dieser Erkenntnis von Charles Darwin, Wiederentdeckung durch die moderne Neurobiologie. Wir können ja heute aufgrund der unglaublich fortgeschrittenen Methoden, mit denen wir ins Gehirn hineinschauen können, während Menschen denken oder fühlen, wir können mit diesen Methoden heute auch so Fragen nachgehen, wie zum Beispiel der Frage, was sind eigentlich wirklich die Triebkräfte in unserem seelischen Apparat, die uns wirklich treiben? Was ist eigentlich Trieb? Und die moderne Neurobiologie hat eine Botschaft hier für uns, nämlich, dass zu unseren wirklichen Trieben oder Antrieben, wie heute sagt man Motivationen, vor allem gehört, dass wir zugehörig sein wollen, dass wir sozial von anderen akzeptiert sein wollen, dass wir Teil einer Gemeinschaft sein wollen, dass wir die Erfahrung machen wollen, dass andere uns mögen. Das ist Trieb. Und der Aggressionstrieb war eine These, die ja damals von Sigmund Freud unter dem Eindruck der traumatischen Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg aufgestellt wurde. Und diese These, die dann später auch nochmal durch Konrad Lorenz zugespitzt wurde, hat sich durch die moderne Neurobiologie nicht bestätigen lassen. Wir wissen, so wie Charles Darwin das auch schon wusste, dass die Aggression natürlich ein biologisch verankertes Verhaltensprogramm ist. Aber es ist eben ein Programm, das abgerufen beeinflussen wird durch bestimmte Stimuli, also durch bestimmte Umgebungsreize, nämlich vor allem durch Bedrohungen natürlich, dann brauchen wir ja auch die Aggression. Aber dass es nicht so ist, wie die These vom Aggressionstrieb uns weiszumachen versuchte, nämlich, dass es nicht so ist, dass Menschen aus dem Nichts heraus immer wieder mal ein spontanes Bedürfnis haben, andere Menschen zu schädigen oder gar zu töten, diese These ist falsch.
Also die moderne Neurobiologie kann das Konzept von so einem blutrünstigen Aggressionstrieb nicht belegen.
Was natürlich nicht heißt,
dass die Menschen einfach gut sind.
Dass wir gut sind, sondern es macht sozusagen die Sache nicht viel besser. Es ist aber schon wichtig eben, dass wir bei ihm draufschauen, was ist der Mensch, uns darüber im Klaren sind, dass es nicht zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört, ab und zu mal um sich zu schlagen, blutrünstig zu sein oder andere umzubringen. Auch Kriege zu führen ist kein Grundbedürfnis des Menschen. Aber es ist eben so, dass es sehr, sehr viele Stimuli für Aggression in unserem Alltag gibt, sowohl in unserer privaten Umgebung als auch, wenn wir in den politischen Raum hineinschauen, dann sehen wir eben enorm viele Stimuli, die am Ende zu Aggression führen können.
Darauf kommen wir auch noch. Joachim Bauer, Sie haben es schon gesagt, Vertrauen und soziale Akzeptanz als Triebziel sozusagen. Und da gibt es auch in Ihrem Buch Folgendes, und das kann man gut nachvollziehen.
Bereits die bloße Erfahrung, freundlich zugewandten Menschen zu begegnen, erweist sich beim Menschen als eine biologisch verankerte Grundmotivation. Von anderen Vertrauen zu erhalten und zu erleben, dass Mitmenschen bereit sind, in einer konkreten Situation mit der eigenen Person zu kooperieren, wird vom Motivationssystem des Menschen mit einer sofortigen, positiven Reaktion beantwortet.
Und weiter?
Nicht nur eine infektiöse Erkrankung, auch kooperatives Verhalten scheint beim Menschen also biologisch ansteckend zu sein.
Was heißt das genau?
Ja, das gehört zu den wirklich, also eigentlich phänomenalen Entdeckungen der modernen Hirnforschung, dass wir entdeckt haben, dass das menschliche Gehirn von A bis Z auf halbwegs gute soziale Beziehungen angelegt ist. Riesige Teile des Gehirns haben den einzigen Zweck, uns in die Lage zu versetzen, zum Beispiel uns in andere hineinfühlen zu können, bewerten zu können, wie andere uns begegnen, also die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung zu messen. Dafür haben wir im Gehirn riesige Apparate und die amerikanische Neuroforschung spricht ja vom menschlichen Gehirn als einem Social Brain, also als einem Gehirn, was ganz auf das soziale Miteinander abgestimmt ist. Tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass wenn wir von einem anderen Menschen Vertrauen erfahren, wenn wir spüren bei einer bestimmten Wechselbeziehung mit jemand anderem, dass der oder die uns vertraut, dass es dann in unserem Körper sofort zur Ausschüttung von Glückshormonen kommt, dass unter anderem auch das Vertrauenshormon Oxytocin dann ausgeschüttet wird. Und wenn wir dann wiederum Oxytocin in unserem Körper haben, dann verhalten wir uns auch unsererseits wiederum gegenüber anderen vertrauensvoll und kooperativ. Wir können heute zeigen, dass es uns gut tut, auch gesundheitlich günstig für uns ist, für unsere medizinische Gesundheit, wenn wir gute soziale Beziehungen haben. Große Studien zeigen, dass auch die Lebenserwartung im statistischen Durchschnitt bei Menschen, die gut sozial vernetzt sind, länger ist. Wir sind also für gute Beziehungen gemacht und nicht dafür, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Sie haben ja schon gesagt, wie das für das Gehirn ist. Im Buch schreiben Sie dazu:
Aus Sicht des Gehirns bedeutet die Verweigerung von sozialer Akzeptanz und Gerechtigkeit nicht nur, dass die Aktivierung des Motivationssystems ausbleibt, obwohl dies alleine schwerwiegende Folgen haben kann. Denn dauerhaft verweigerte Akzeptanz kann einen kritischen Abfall von gesund erhaltenden Botenstoffen und psychische und körperliche Erkrankungen zur Folge haben. Wer einen Menschen unfair behandelt, tangiert die neurobiologische Schmerzgrenze und muss mit Aggression rechnen.
Schmerzgrenze ist ja auch der Titel Ihres Buches, Joachim Bauer. Das heißt ja was, wenn die tangiert wird.
Da sind wir jetzt bei den Auslösern für Aggression und von diesen Auslösern haben wir ja mehr als genug. Wenn wir nochmal den evolutionären Blick zurückwenden auf die vergangenen Millionen von Jahren, in denen wir uns als Menschen langsam entwickelt haben, aus affenartigen Wesen, die wir vor 7 Millionen Jahren ja noch waren, wenn wir da den Blick zurückwenden, dann wird deutlich, dass wir vor allem Aggression gebraucht haben in dieser ganzen evolutionären Wegstrecke, um Schmerz abzuwehren, also uns wehren zu können, wenn jemand unsere körperliche Unversehrtheit bedroht. Und die moderne Neuroforschung hat nun hier was ganz Hochinteressantes entdeckt, nämlich, dass die Schmerznervenzellen des menschlichen Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn man uns körperlich, physisch attackiert, sondern dass die gleichen Schmerznervenzellen auch dann reagieren, wenn wir sozial ausgegrenzt werden oder wenn wir gedemütigt werden oder wenn andere sozial ausgegrenzt und gedemütigt werden. Und jetzt wird zum ersten Mal auch neurobiologisch verständlich, warum also nicht nur körperliche Attacken, also Schmerz, den man uns körperlich zufügt, Aggression in uns auslöst, sondern eben auch dann Aggression auftritt, wenn wir ausgegrenzt und von anderen gedemütigt werden. Und dieses Gesetz habe ich als das Gesetz der Schmerzgrenze bezeichnet.
Soziale Zurückweisung wird im Gehirn wie körperlicher Schmerz wahrgenommen. Das bezeichnen Sie ja sogar auch als Durchbruch im Verständnis menschlicher Aggression. Und dazu zitieren Sie den Gründervater der modernen Psychologie, William James. Und was der da sagt, ist auch etwas, ja, was sehr anschaulich das Ganze macht. Der sagte nämlich:
Wenn sich niemand zu uns umdrehte, wenn wir den Raum betreten, wenn niemand antwortete, wenn wir sprechen, wenn niemand wahrnehme, was wir tun, wenn wir von allen geschnitten und als nicht existierend behandelt würden, dann würde eine derartige Wut und ohnmächtige Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im Vergleich dazu die grausamste körperliche Qual eine Erlösung wäre.
Immerhin ein Zitat aus dem Jahr 1890.
Ja, das ist eine brillante frühe Erkenntnis des William James. William James hat vor mehr als 100 Jahren Dinge erkannt, die wir heute in der modernen Neurobiologie glanzvoll bestätigt finden. Unter anderem war William James derjenige, der zum Beispiel auch damals schon gesagt hat, dass Traumata, also Gewalterfahrungen, die Menschen machen müssen, dass solche Erfahrungen so etwas wie eine Narbe im Gehirn hinterlassen. Das sind die Worte von William James. Und wir wissen heute aus der modernen neurobiologischen Traumaforschung, dass genau das der Fall ist.
Sie sprechen ja auch im Buch davon, Joachim Bauer, dass es sowas wie ein Aggressionsgedächtnis gibt.
Das ist in der Tat so, dass unser Gehirn Reize, die wir wahrnehmen und die in uns das Gefühl von Wut, Hass oder Aggression auslösen, wenn wir diese Wut dann nicht sofort sozusagen zeigen können, also darüber sprechen können oder in anderer Weise unseren Zorn zeigen können, dass das dann gespeichert bleibt. Wenn jemand beschädigt wird, sei es körperlich oder seelisch, und dann diese Verwundung zu aggressiven Gefühlen führt und diese Gefühle sich nicht sofort zeigen können, dann wird das gelagert in einem Speicher, und das nenne ich das Aggressionsgedächtnis. Was dann stattfindet, ist ein Vorgang, den nennt man Verschiebung der Aggression. Das heißt also, die Wut oder der Zorn, den wir jetzt haben, weil man uns gedemütigt oder gekränkt hat, diese Wut, die wir jetzt vielleicht nicht zeigen können, weil der andere zu stark ist oder weil es Nachteile für uns hätte, jetzt Wut zu zeigen, die wird jetzt gespeichert und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt oder bei einer anderen Person abgelassen. Und weil Verschiebung von Aggression in unserem Alltag permanent vorkommt, ist sehr viel Aggression, die wir so in unserer Umgebung sehen, als verschobene Aggression dann oft auch unverständlich, weil wir quasi den Kontext nicht mehr erkennen können als Betrachter, als Beobachter. Also wenn zum Beispiel Jugendliche in U-Bahnen einen alten Mann, der nichts anderes gemacht hat, als gesagt hat, ihr dürft hier nicht rauchen, zusammenschlagen, dann ist nicht dieser alte Mann die Ursache für die Aggression dieser Jugendlichen, sondern diese Jugendlichen, die sowas Schreckliches machen, haben einen voll gefüllten Aggressionsspeicher, der durch Demütigungs- und Ausgrenzungserfahrungen in ihren häuslichen Milieus entstanden ist. Und sie lassen dann ihre Aggression im Sinne einer verschobenen Aggression am nächstbesten schwachen anderen aus, der sie minimal gereizt hat und wo sie sich dann ihre Aggressionsspeicher entladen können. Das sind natürlich schreckliche Dinge, aber sie machen deutlich, dass auch solche scheinbar ganz unbegründete, wie scheinbar aus dem Nichts kommende Aggression letztlich sehr wohl ihre Gründe hat.
Und auch Gründe, die möglicherweise dem Aggressor selber gar nicht zugänglich sind. Also ich denke jetzt daran, dass es ja auch Verletzungen gibt, beispielsweise in der vorsprachlichen Zeit eines Menschen.
Ja.
Die kann er gar nicht in Worte fassen.
Ja.
Also ich kann ja auch vielleicht in bestimmten Situationen gar nicht diese tiefe Kränkung richtig merken. Und trotzdem ist sie da. Also
so
da
ist
was, was wehtut, ja. Aber ich kriege das nicht zugeordnet.
Ja.
Das ist ja nicht so einfach immer.
Die Forschung hat kiloweise Studien produziert, die zeigen, dass Kinder, die in der frühen Phase des Lebens, also in den ersten 10 Lebensjahren, ohne gute Bindungen, wie man so sagt, also ohne gute Beziehungen zu ihren Eltern oder zu ihren wichtigen Bezugspersonen aufwachsen, dass solche Kinder ohne Bindungen, ohne Beziehungen quasi in einem permanenten Zustand der sozialen Ausgrenzung, in einem sozialen Niemandsland leben und dass Ausgrenzung und Demütigung und Beziehungslosigkeit der Nährboden ist, dass solche Kinder dann ein höheres Risiko haben, gewaltbereites Verhalten zu entwickeln. Das wissen wir jetzt inzwischen nicht nur aus der psychologischen Forschung, sondern eben auch gut begründet aus der Neurobiologie. Wir haben als Menschen nun mal ein Gehirn, das dringend und ganz, ganz unerlässlich auf gute zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen ist. Das gilt für Kinder in ganz besonderer Weise. Und Kinder, die ohne gute Beziehungen, ohne ein Milieu, in dem sie sich geborgen und gut aufgehoben fühlen, aufwachsen, solche Kinder erleiden dann eine hohe Gefahr, sich in Richtung Gewaltbereitschaft zu entwickeln.
Also kann man sagen, die Erfahrung von Schmerz, wie auch immer, stellt den zuverlässigsten Aggressionsstimulus dar.
Vielleicht sollte man, da wir gerade über die Erziehung sprachen, aber noch sagen, Erziehung auch aus neurobiologischer Sicht bedeutet zweierlei. Einmal das Kind mit Zuwendung und Liebe zu füttern, damit seine Motivationssysteme Glücksbotenstoffe ausschütten und das Kind Lebensfreude und Motivation entwickelt. Das ist das eine. Aber genauso wichtig ist der zweite Teil von guter Erziehung, nämlich das Kind sehr früh, und das beginnt schon etwa im dritten, vierten Lebensjahr, daran zu gewöhnen, wie soziales Miteinander funktioniert, sprich soziale Regeln zu lernen. Denn wenn ich die sozialen Regeln nicht beherrsche, dann werde ich auch das Glück der Gemeinschaft nie erleben. Und wir wissen heute, dass wir im Stirnhirn, also hier vorne in dem Gehirn, was über unseren Augenhöhlen sitzt, dass wir dort große Nervenzellnetzwerke haben, deren Aufgabe einzig und allein darin besteht, Informationen darüber zu speichern, wie gutes soziales Miteinander, wie soziale Regeln funktionieren. Und diese Informationen kommen in das Gehirn eines Kindes nicht von alleine rein, die kommen nicht durch göttliche Eingebung rein, sondern die müssen durch die Erziehung reinkommen. Und es ist also sehr wichtig, dass wir diesen zweiten Teil der Erziehung nicht vernachlässigen, den haben wir nämlich teilweise in unseren westlichen verwöhnten Wohlstandsländern etwas vernachlässigt in den letzten 20 Jahren. Also nicht nur Liebe und Zuwendung ist wichtig für Erziehung, sondern eben auch frühzeitiges, klare Hinweise an das Kind, sich an soziale Regeln zu halten.
Nochmal zu meiner Frage. Die Erfahrung von Schmerz stellt den zuverlässigsten Aggressionsstimulus dar. Und Sie sprechen ja auch davon, dass das auch einen evolutionären Sinn hat.
Ja.
Welchen?
Also die Abwehr von Schmerz, von körperlichem Schmerz, dass die evolutionär sinnvoll ist, liegt ja auf der Hand, denn sonst würden wir heute nicht hier sitzen, wenn unsere Vorfahren nicht immer wieder durch Aggression Bedrohungen abgewehrt hätten. Die Tatsache aber, dass auch soziale Ausgrenzung und Demütigung unsere Schmerzzentren aktiviert, die ist evolutionär auch sehr gut begründet, denn der Mensch war die ganze evolutionäre Zeit, in der er entstanden ist, also sagen wir mal in den letzten 7 Millionen Jahren, immer ein Lebewesen, was in sozialer Gemeinschaft gelebt hat, in Gruppen gelebt hat. Und anders als bestimmte Theorien aus den 60er Jahren uns sagen wollten, die haben damals behauptet, der Mensch sei eine Bestie gewesen, immer schon, und ein Jäger, und wir hätten die Blutrünstigkeit schon evolutionär in unseren Genen drin. Das ist völliger Unsinn. Der Mensch war in den letzten 7 Millionen Jahren immer ein Sozialwesen. Zwei Dinge waren wichtig, dass wir uns so fantastisch als Spezies entwickeln konnten. Erstens sozialer Zusammenhalt und Kooperation und zweitens Intelligenz. Das ist die Erfolgsfahrkarte gewesen für unsere Spezies und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass das auch für die Zukunft gilt.
Dass das aggressive Verhalten des Menschen, der Aggressionstrieb, fast schon wie ein Mythos gehandelt wurde, darüber schreiben Sie ja. Es heißt aber auch, Aggression ist ja auch nicht per se etwas Negatives. Wir brauchen, um uns zu entwickeln, ja, Aggression. Und es heißt ja auch eigentlich, wie Sie ja auch schreiben, auf andere zugehen.
Ihrer Entstehungsgeschichte nach ist die Aggression ein Regulativ. Sie soll etwas, was falsch läuft, wieder in Ordnung bringen. Sie soll, wenn ich körperlich bedroht bin, mich wieder in Sicherheit bringen können. Und wenn ich seelisch oder sozial bedroht bin, dann soll die Aggression meiner Umgebung ein Zeichen geben, dass ich mich nicht ausgrenzen oder demütigen lassen will. Also ihrer Entstehungsgeschichte nach ist die Aggression ein soziales Regulativ, und wenn jemand gekränkt oder gedemütigt oder anderweitig unangemessen eingeschränkt wurde durch andere, dann muss er sich auch wehren dürfen. Und Menschen, die also in chronischer Demütigung oder Einschränkung leben und Aggression in sich spüren, sie aber nicht kommunizieren dürfen. Solche Menschen werden krank. Es ist also sehr wichtig, dass Aggression sich auch zeigen darf. Allerdings natürlich sollte sie sich nicht so zeigen, dass sie selber wieder zum Stimulus weiterer Aggression bei jemand anderem wird, dass ich nicht alles zerschlage und zerteppere. Dafür haben wir das vorhin schon erwähnte Frontalhirn, was uns sagt, wie wir angemessen Aggression kommunizieren sollten. Heißt, dass wir vor allem die Möglichkeit der Sprache benutzen. Also, dass wir jemanden sagen, eben nicht ganz banal sagen, ich habe gehört, du hast das und das über mich gesagt. Was ist hier los? Warum tust du das? Stimmt das überhaupt? Und wenn ja, warum machst du das? Und wenn du das nochmal machst, werde ich dich massiv konfrontieren.
Also dann eine kommunikative Angelegenheit wäre dann die Aggression.
Und wer das nicht kann, der wird krank. Wir haben ja sehr viele Menschen, die durch Lebenserfahrungen massivst eingeschüchtert wurden und die glauben, ich darf meine Aggression nicht zeigen, andere dürfen das schon, aber wenn ich das tue, dann mache ich mich schuldig und ich muss immer alles hinnehmen, was andere mir antun. Solche Erziehungsgeschichten haben ja manche Menschen und die landen dann in dem, was man in der Psychologie eine schwere Hemmung nennt, eine schwere Einschränkung des eigenen Aktionsradius. Und wer so massiv eingeschränkt ist, der entwickelt auch gesundheitliche Störungen. Es ist also schon wichtig, dass wir Kindern auch beibringen, wie man angemessen mit seiner Wut umgeht, dass man sie einerseits natürlich nicht einfach so rauslassen darf, andererseits aber schon jeder das Recht hat, über seinen Ärger mit anderen zu sprechen.
Wir wissen ja, manche Menschen verspüren körperlichen Schmerz gleich sehr hoch, andere niedrig. Wir haben da ganz individuell verschiedene Schmerzempfindungen. Bei der Seele wird das ja wahrscheinlich nicht unähnlich sein.
Tatsächlich korreliert es sogar, da wir erkannt haben in der Hirnforschung, dass es die gleichen Nervenzellnetzwerke sind, die auf körperlichen und auf seelischen Schmerz ansprechen, haben tatsächlich Forscherinnen untersucht, ob Menschen, die körperlich relativ unempfindlich gegen Schmerz sind, auch relativ unempfindlich gegen Ausgrenzung und Demütigung sind. Und das Witzige ist, es ist tatsächlich so, wer auf der körperlichen Seite resistent ist, eine Elefantenhaut hat, der hat dann auch psychisch tatsächlich eine Elefantenhaut. Das kann mal gut oder auch mal nicht so gut sein, also resistent zu sein und nicht sofort zusammenzuklappen, wenn uns jemand böse kommt. Das ist einerseits eine gute Sache, andererseits ist natürlich Sensibilität und Feinfühligkeit auch wiederum nötig. Also es hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
Joachim Bauer, nochmal der Titel Ihres Buches Schmerzgrenze. Man kann ja auch sagen, ganze Nationen, Gesellschaften, deren Schmerzgrenze wird auch überschritten, was ja auch Konsequenzen hat. Eigentlich wäre ja dann das, was Sie da schreiben im Buch, auch, und das schreiben Sie ja auch, ein politisches Signal geradezu, dass man es ihnen nämlich nicht leisten kann, Menschen auf Dauer so niederzuhalten oder ihnen wichtige Ressourcen zu verweigern, dass das längerfristig ja in Tohuwabohu endet.
Ja. Also neurobiologische Experimente zeigen, dass wir Menschen mit unserem Gehirn fühlen können und intuitiv erfassen können, was Gerechtigkeit ist. Das menschliche Gehirn ist zwar nicht so beschaffen, dass es den Menschen gut macht, darüber haben wir ja schon gesprochen, wir sind nicht gut, aber unser menschliches Gehirn hat Messfühler für Fairness und für Gerechtigkeit. Tendenziell toleriert das Gehirn zwar Unterschiede zwischen den Menschen, auch das kann man heute mit Experimenten sehr schön zeigen. Es gibt also durchaus ein Toleranz. Spielraum für Unterschiedlichkeit. Unser Gehirn ist also insoweit nicht kommunistisch, wenn ich das mal so locker sagen darf, aber nur innerhalb eines bestimmten Toleranzspielraumes. Jenseits einer Toleranzgrenze, wenn die Unterschiede, also zum Beispiel die ökonomischen Unterschiede, zu stark werden, dann reagiert unser Gehirn mit Aversion. Also dann werden Ekelzentren aktiviert, dann wird Aggression aktiviert. Insofern haben wir also tatsächlich einen eingebauten biologischen Messfühler für Fairness. Und wenn die Fairness massiv verletzt wird, reagieren eben die Revoltesysteme, die Aggressionssysteme. Aus diesem Hintergrund heraus muss uns klar sein, dass in Gesellschaften, in denen Armut und Reichtum sehr krass sich gegenüberstehen, diejenigen, die in Armut leben, angesichts anderer, denen es sehr gut geht, dass solche Menschen nicht nur quasi ökonomisch benachteiligt sind, sondern sich auch psychologisch ausgegrenzt fühlen. Also krasse Unterschiede im Wohlstandsgefälle sind auch Ausgrenzungsbeziehungsfiguren. Und man muss aus neurobiologischer Sicht daher erwarten, dass wir in Ländern mit sehr krasser Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen auch mehr Gewalt haben. Und wenn man sich mal die Statistiken anschaut in den verschiedenen Regionen der Erde, dann ist es in der Tat so, dass Länder mit sehr krasser Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, das
zum Beispiel USA,
messen, ja genau, mit bestimmten statistischen Verfahren messen, dann zeigt sich, dass in solchen Ländern mit solcher krasser Ungleichverteilung der Vermögen und Einkommen auch tatsächlich mehr Morde und Totschlagsdelikte pro 100.000 Einwohner pro Jahr passieren. Da gibt es eine klare Korrelation. Und das bedeutet, dass wir eben global gesehen, da wir ja auf einem Globus leben mit begrenzten Ressourcen, Nahrung, Wasser, Energie, dass aber ja die Bevölkerung weiter wächst global, dass wir also auf einen Verteilungskampf, auf ein Problem der gerechten Verteilung der Ressourcen zusteuern, das noch viel stärker wird, als wir es heute schon haben. Wenn wir also zulassen, dass auf unserem Globus die Ungleichverteilung von Ressourcen sich weiter zuspitzt, dann müssen wir auch damit rechnen, dass Gewalt sich weiter zuspitzt. Und die Lösung besteht einzig und allein darin, wenn wir uns als Spezies nicht selbst auslöschen wollen durch globale Kriege, durch Atomkriege vielleicht sogar, wenn wir das vermeiden wollen, dann muss uns klar sein, dass Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit die beste Gewaltprävention ist.
Joachim Bauer, Sie hatten ja auch William James erwähnt, der schon 1890 das sagte, was man jetzt neurobiologisch belegen kann. Warum braucht man eigentlich die Neurobiologie, um etwas, ja, was wir irgendwie auch so kapieren, dass wir fair sein sollten, dass wir gerecht sein sollten und so weiter, dass wir andere nicht unmäßig verletzen dürfen? Warum wird es dann erst glaubwürdig?
Es ist so eben, dass wir bisher uns nicht sicher waren, woher kommen denn zum Beispiel diese moralischen Desiderate, also diese Wunschvorstellungen der Gemeinschaft, der gegenseitigen Freundlichkeit. Sind es alles nur sozusagen Marotten, die uns von der Kirche oder von irgendwelchen Moralpriestern gepredigt wurden und die eigentlich unserer biologischen Natur widersprechen? Ja oder nein? Und die moderne Neurobiologie kann uns eben, und das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Botschaft, sagen, nein, Gemeinschaftsgeist zu entwickeln, sich gegenseitig zu vertrauen, zu kooperieren, das sind keine kontrabiologischen, also nicht gegen unsere biologische Anlage gerichtete Phänomene, sondern die gehören zu uns. Die Moral, also dass man den Schwachen hilft, dass jeder Mensch im Prinzip das gleiche Lebensrecht hat, diese Moral, wie wir sie aus der jüdisch-christlichen humanistischen Tradition kennen. Diese Moral ist auch etwas, was wir neurobiologisch in uns finden. Dass wir deswegen eben trotzdem keine moralischen Wesen sind, das ist einfach auch Fakt, denn der Mensch trickst natürlich sehr viel mit der Moral und wir haben heute ja inzwischen auch übrigens in der Neuroforschung eine große Befassung mit der Moral und wir können auch hier in Experimenten sehr schön zeigen, wie wir immer wieder dann unsere eigenen Moralvorstellungen durch alle möglichen Tricks unterlaufen.
Joachim Bauer, Medizinprofessor und Neurobiologe im Gespräch mit Angelika Schett zum Thema Das Verhältnis von Schmerz und Aggression.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.